Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Christoph Twickel. Mein Name ist Klaus Walter. Christoph Twickel ist Journalist aus Hamburg, ist Jahrgang 1966 und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Gentrifi-Dingsbums oder eine Stadt für alle. Gentrifi-Dingsbums. Wir wissen alle so ungefähr, was ein Dingsbums ist, Christoph Twickel, aber was ist ein Gentrifi-Dingsbums?
Naja, das ist, dahinter verbirgt sich natürlich der neudeutsche Begriff der Gentrifizierung, der vielen Menschen schwer über die Lippen geht, deshalb im Titel des Buches verballhornt zu Gentrifi-Dingsbums. Das ist auch geklaut von einem Plakat zu einem Demoaufruf, einem Aufruf zu einer Demonstration, die in Hamburg im letzten Jahr stattgefunden hat, wo es dann eben hieß, gegen Gentrifi-Dingsbums. Gentrifizierung ist ein Wort, was seit einigen Jahren in aller Munde ist und damit beschäftigt sich mein Buch.
Und wie würden Sie in wenigen Sätzen Gentrifizierung, ich sage Gentrifizierung oder Gentrifizierung?
Sie sagen Ich würde sagen Gentrifizierung, okay. Oder Gentrification.
Gentrification, es kommt aus dem Amerikanischen. Was bedeutet das?
Ja, das hat sehr viele Aspekte natürlich. Also sozusagen die Wikipedia-Definition ist, dass die Bevölkerung einer Stadt oder eines Stadtteils mit einem niedrigeren sozialen Status durch eine durch Bevölkerung mit höherem sozialen Status ausgetauscht wird. Ich habe so eine Kurzdefinition in dem Buch, wo ich sage, Gentrifizierung ist, wenn aus einem Milieu der vielen ein Produkt für wenige wird. Und Abel Ferrara, Filmemacher aus New York, hat es kürzlich auch gefragt haben worden, was ist eigentlich Gentrifizierung? Und er hat dann gesagt, you know what gentrification means? Get the fuck out. Das ist die ganz kurze Definition.
Also raus mit euch sozusagen.
Ja.
Also es ist ein verschlungener Prozess aus Aufwertung von bestimmten Stadtteilen, aus einer Umverteilung der dort lebenden Menschen und einer Vertreibung letztlich. Kann man so
sagen? Es ist im Grunde genommen der Prozess, den wir in vielen Großstädten erlebt haben. In Deutschland sind vielleicht Berlin, Prenzlauer Berg am bekanntesten oder das Schanzenviertel, also Prenzlberg in Berlin, sind nach der Wende, ist die Bevölkerung quasi zu 80% ausgetauscht worden. Und es ist eben ein Prozess, in dem besser verdienende Menschen quasi die Bevölkerung, die dort bisher gelebt hat, man muss nicht unbedingt sagen vertreibt, aber eben ablöst auf jeden Fall. Es ist ja kein in dem Sinne aktiver Vertreibungsprozess, dass da irgendjemand aus den Häusern geholt wird, sondern es ist sozusagen, wird über Angebot und Nachfrage geregelt. Menschen können sich irgendwann die Mieten nicht mehr leisten, können sich irgendwann den Stadtteil nicht mehr leisten, die Stadt nicht mehr leisten und ziehen eben weg.
Sie beleuchten diese Entwicklung vor allem am Beispiel Hamburg. Ist die Entwicklung in Hamburg typisch für deutsche Großstädte? Oder hat Hamburg da eine Sonderrolle, vielleicht so eine Art Vorreiterrolle oder eine Pionierfunktion?
Also Hamburg ist eine Boomtown, jetzt nicht übermäßig, aber im Unterschied zu anderen Städten, gerade ostdeutschen Städten oder auch Berlin, eben eine Stadt, eine reiche Stadt mit viel Wirtschaftswachstum, eine Stadt, die seit vielen Jahren bemüht, also die Stadtpolitik bemüht sich sozusagen, die Stadt mehr und mehr zu verdichten, das heißt nach innen zu wachsen.
Wie kann man sich das vorstellen, nach innen wachsen?
Also wenn man sich so den Prozess der 50er, 60er, 70er Jahre ansieht, in den USA ist das ganz eklatant gewesen natürlich, auch schon früher, in Deutschland aber auch, dann stellt man fest, dass die Städte sich immer weiter suburbanisiert haben, also der sogenannte Urban Sprawl, der Mittelstand ist rausgezogen ins Eigenheim in der Vorstadt mit Garage und Garten und dieser Prozess wird jetzt seit einigen Jahren umgedreht. Das hat viele Aspekte. Aber es wird sozusagen aktiv in Hamburg von der städtischen Politik betrieben. Das ist auch ein Prozess, den es in ganz vielen auch europäischen Städten gibt, die sogenannte Urban Renaissance, dass Stadtpolitiker versuchen, zum Beispiel Industriebrachen Hafengelände, die nicht mehr gebraucht werden. Oder wie jetzt eben in Stuttgart ein Bahnhofgelände sozusagen zu einem Teil einer boomenden Stadt zu machen und das eben zu verwandeln in ein neues Wohngebiet, oder eben im Falle von Hafen City oder Docklands in London, in so einen neuen Business-Distrikt. Und das ist eigentlich Verdichtung nach innen, das meine ich damit.
Mhm. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Entwicklung und auch auf die Akteure, die handelnden Personen und auch die Institutionen. Mhm. Da taucht immer wieder ein Begriff auf, die kreative Klasse. Was ist die kreative Klasse und woher kommt dieser Begriff?
Die kreative Klasse ist nicht, wie man vielleicht denkt, was wir so im normalen Sprachgebrauch sagen, die Kreativen, also die Künstler, die Maler, Musiker, Autoren etc., die gehören auch dazu. Aber die kreative Klasse ist ein Begriff, der aufgekommen ist in den Anfang der 2000er durch einen amerikanischen Wissenschaftler namens Richard Florida. Der hat ein Buch geschrieben, The Rise of the Creative Class. Und in diesem Buch argumentiert er, dass es sozusagen eine neue innovative Klasse gibt, einen neuen innovativen Klassenbegriff gefunden werden muss. Er fasst das zusammen, Leute, die kreative Arbeit machen. Ich gehe da sehr kritisch mit um. Ich würde sagen, es ist eigentlich ein Stück weit eine Chimäre. Aber was er meint, um das einfach erstmal zu referieren, was Florida meint, ist Leute, die Entscheidungen treffen, Kopfarbeit machen. Das geht dann quasi eben vom Künstler über den Werber bis zum Unternehmensberater und auch der Banker gehört zur kreativen Klasse und auch der Universitätsprofessor etc. Also alle, die im Prinzip die Kopfarbeit machen.
Mhm. Und welche Rolle spielt diese kreative Klasse in den Prozessen der Aufwertung und der Gentrifizierung?
Richard Florida hat es geschafft, mit diesem Begriff der Creative Class quasi einen Nerv zu treffen, indem man nämlich gesagt hat, Städte, in denen sich die kreative Klasse ansiedeln möchte, sind Städte, die wirtschaftlich erfolgreich sind. Ich glaube, man kann das Ganze eher darauf runterbrechen, dass er einen neuen Begriff für eine neue Business Class gefunden hat. Also Städte haben sich ja in den letzten 30, 40 Jahren in der Hinsicht verändert, dass sie sich weg von der Industriestadt bewegt haben. Also die alte Industriestadt, in der quasi die Stadt sich um die Fabrik herum gebaut hat, ist abgelöst worden durch die Global City, eine Stadt, die quasi, wo die Metropole nicht mehr die Funktion hat, quasi auch industrielles Zentrum zu sein, sondern wo sie eher eine Steuerungsfunktion hat. Die Global City, die globale Metropole, die alle großen Städte gerne sein wollen, ist die Stadt, in der eben zentrale Managementfunktionen der Produktion, der globalen Produktion zentralisiert werden. Das sieht man ja in einer Stadt wie Frankfurt an den Bankentürmen, in London, Paris, Tokio ähnlich zu beobachten, dass also sozusagen sich in einer Stadt bestimmte Funktionen ballen, die für die globale Ökonomie wichtig sind, um es mal ganz abstrakt einfach auszudrücken. Und die Leute, die quasi diese Stadt dann beruflich füllen, würde ich sagen, ist das, was im Wesentlichen das, was Richard Florida die Creative Class nennt, die kreative Klasse. Wobei da eben der interessante Aspekt an Florida ist, dass er sagt, zur kreativen Klasse gehören eben nicht nur die Banker, die Unternehmensberater, die Rechtsanwälte und so weiter, sondern auch die, die im engeren Sinne kreativ sind, künstlerisch kreativ sind, die Bohemians und so weiter. Das ist sozusagen der neue Aspekt, den der reingebracht hat.
Genau, er spricht zum Beispiel von einem Bohem-Index oder auch ein Gay-Index. Was ist das, ein Gay-Index, also ein Schwulen-Index?
Richard Florida hat in den 90ern für die US-amerikanischen Städte empirische Untersuchungen gemacht, die man sicherlich auch an bestimmten Punkten einzweifeln kann. Aber was er eben glaubt herausgefunden zu haben, ist, dass er sagt, eine bestimmte Sorte von Wirtschaftswachstum in den kreativen Bereichen, also aber auch in den Technologiebereichen, geht zusammen mit der Ansiedlung bestimmter Menschen. Also kurz runtergebrochen, in einer Stadt, in der es eine lebendige Schwulenszene gibt oder eine lebendige Rock- und Pop-Szene, eine solche Stadt wird auch wirtschaftlich erfolgreicher sein. Und Städte, die das eben nicht haben, die also quasi diese Lebendigkeit, diese Interessantheit, diese Coolness nicht haben, die wird in der internationalen Konkurrenz abgehängt werden. Das ist sozusagen die steile These von Richard Florida, die sehr erfolgreich ist, muss man sagen.
Und da trägt sozusagen zu diesem Gay-Index dann ironischerweise auch bei, dass so eine große Stadt wie Hamburg oder eine große Stadt wie Berlin einen schwulen Oberbürgermeister sich leisten kann.
Naja, den haben wir jetzt nicht mehr in Hamburg. den wünscht man sich fast manchmal zurück. Also um mal sozusagen zu sagen, was ist denn das, was an Richard Floridas Gedanken auch durchaus bestechend ist, würde ich sagen, ja, es stimmt, es hat sich ja auch was verändert. Es ist eben so, dass heute auch CDU-Bürgermeister schwul sein können und dass das durchaus gutiert wird als eine bestimmte Form von ja, tolerantem, modernem, großstädtischen Leben, was eben nicht mehr nur Bohemians, subkulturelle Szenen und so weiter mögen, sondern was auch durchaus in den Vorstandsetagen als ein interessanter Aspekt einer Stadt angesehen wird, weil man weiß, dass eben auch Schlipsträger gerne feiern und gerne sich an coolen Orten rumtreiben oder vielleicht selber schwul sind.
Kommen wir mal zu dieser kreativen Klasse und ihre Rolle innerhalb dieser Gentrifizierungsprozesse zurück. Wie funktioniert das? Haben die so eine Art Wünschelroute dabei? Das heißt, sie suchen und finden preisgünstige Stadtviertel, auch heruntergekommene Viertel. Die ziehen dann dorthin, werden dort irgendwie kreativ und machen das Stadtviertel dadurch attraktiver. Und dann kommen die Investoren. Funktioniert das so?
Ja, ungefähr so. Also der Begriff der Gentrifizierung, Gentrification, stammt aus Mitte der 60er. Damals hat man vor allen Dingen für New York bestimmte Prozesse untersucht und das lässt sich ja für Städte wie New York, London, Paris und so weiter auch seit dieser Zeit beobachten, dass bestimmte eher heruntergekommene, teilweise verlassene, ehemalige Arbeiterviertel dann plötzlich interessant wurden für eine neue Klientel, für eine studentische Bewohnerschaft, auch für Migranten, für Künstler, Leute, die einfach günstig Wohnraum und Platz gesucht haben, um arbeiten zu können. Und die haben quasi diesen Stadtteil ein neues Leben eingehaucht. Es sind interessante Läden entstanden, Ateliers, neue Leute tauchen dort auf, neue Bedürfnisse. Und plötzlich wird so ein Viertel wie jetzt Soho oder nehmen wir die deutschen Beispiele, Prenzlberg, Schanzenviertel, werden eben interessant für Menschen, die nicht unbedingt aus diesem Milieu kommen, die das aber durchaus gerne konsumieren, da einen Teil haben wollen. Und das wiederum ist ein Aspekt für den Immobilienmarkt. Plötzlich lohnt es sich eben, Altbauten aufwendig zu sanieren, dafür die entsprechenden Mieten zu nehmen oder die Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Das heißt, die Künstler, die Kreativen sind die Pioniere, die in gewisser Weise den Immobilienmarkt darauf aufmerksam machen. Guckt mal, hier gibt es eine Zukunftswette zu machen, unfreiwillig aufmerksam machen, weil sie wollen das ja gar nicht unbedingt, aber plötzlich merken eben alle, hey, das ist ein heißes Viertel und dann setzt das ein, was man im eigenen Sinne dann eben den Aufwertungsprozess und den Aufwertungsdruck nennt, eine drastische Erhöhung der Mieten. Also.
Christoph Twickel, Sie sind Journalist, Buchautor, Sie sind auch noch Radio-DJ, also so eine Art kultureller Multitasker, also auch Teil der kreativen Klasse. Und dann sind Sie nicht auch dann Teil von solchen Prozessen oder sind wir das nicht alle sozusagen?
Klar, natürlich.
Was kann man dagegen tun?
Ja, ich habe das Buch auch ein bisschen geschrieben, um mir selber darüber Rechenschaft abzulegen und auch um eine bestimmte Diskussion innerhalb dieses Milieus, was so allgemein als Gentrifizierermilieu gilt, die Pioniere, die eben Stadtteile interessant machen, eine bestimmte Diskussion in diesem Milieu auch stark zu machen, weil ich glaube, vielen Leuten ist mittlerweile klar, dass es sowas gibt wie Gentrifizierung und dass man selber darin auch eine Rolle spielt, weil man eben, und sei es einfach als studentische WG, eine studentische WG ist ja in der Lage, ganz viel mehr Miete zu zahlen als, sagen wir mal, die türkische Großfamilie. Also ist es für einen Vermieter interessanter, eine studentische WG ins Haus zu holen, als die türkische Großfamilie. So, also in gewisser Weise ist man da als Nachfrager von Wohnraum mit Schuld. Mir ist es aber an so einer Stelle wichtig, eher den Punkt stark zu machen, wie wird man denn vom Teil des Problems zur Teil der Lösung? Und das ist eben was, finde ich, was wir in Deutschland in diesem und im letzten Jahr an bestimmten Punkten immer mal wieder gemerkt haben, dass es ein Unbehagen gibt darüber, wie sich unsere Städte verändern und dass es in diesem Unbehagen durchaus auch Aktionsmöglichkeiten gibt, dass es auch Möglichkeiten gibt, sich dagegen zu artikulieren, dass der Immobilienmarkt sozusagen die Entwicklung unserer Städte bestimmt. Und ich finde, das wäre eher ein Punkt, an dem wir uns politisieren müssen, die wir sozusagen Teil des Problems sind und versuchen sollten, ein bisschen mehr Teil der Lösung zu sein.
Ist deswegen der Untertitel Ihres Buches Stadt für alle? Also es heißt Gentrifi-Dingsbums, Stadt für alle. Was heißt Stadt für alle?
Eine Stadt für alle, also im Grunde genommen
Würde nicht jeder Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt für sich in Anspruch nehmen, unsere Stadt ist eine Stadt für alle?
Wahrscheinlich würde er oder sie das, das ist richtig. Aber ich würde da widersprechen. Also zum Begriff des Städtischen, die steile These wage ich da ja auch in dem Buch und berufe mich da eigentlich auf die gesamte Stadtforschung seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Zum Begriff des Städtischen gehört ja gerade, dass eine Stadt ein Komplex ist, in der alle möglichen Menschen, Schichten, Ethnien und so weiter, Lebensauffassungen Platz haben, untertauchen können, Teil davon werden können. Das ist ja sozusagen ein zentraler Begriff des Urbanen. Und diese verdichtete Unterschiedlichkeit, die die Stadt ausmacht, ist etwas, was seit, grob gesagt 20 Jahren mehr und mehr abgelöst wird durch eine Zonierung der Lebensbereiche.
Eine Zonierung?
Zonierung, also eine Aufteilung der Stadt in Zonen. Und das ist was, von dem ich behaupten würde, dass es durchaus von den Oberbürgermeistern mitbetrieben wird. Also in Hamburg, das ist ja immer mein Fallbeispiel in dem Buch, ist es so, dass wir seit Anfang der 2000er ein Leitbild haben, das heißt Leitbild wachsende Stadt. Und da steht ganz explizit drin, dass man eigentlich die Stadt so wachsen soll, dass dort nur eine bestimmte Klientel zuzieht, nämlich die Klientel der Besserverdienenden. Und dass zum Beispiel Empfänger sozialer Transferleistungen eher von der Stadt im eigenen Sinne der Innenstadt abgeschreckt werden. Also man will ganz explizit die Zonierung, die Segregierung der Stadt in attraktive und damit auch ein Stück weit exklusive Bereiche und will eben eine bestimmte Klientel da raushalten.
Mhm. Christoph Twickel, Autor von Gentrifi Dingsbums oder Eine Stadt für alle im Doppelkopf hier bei HR2 Kultur. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine Ahnung davon, was es mit diesem Dingsbums auf sich hat. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von sehr interessanten Begriffen, die wir eigentlich klären müssen rund um dieses Dingsbums. Begriffe wie Mall without Wall oder Integrationsmaschine oder stumme Gebote oder die Freiheitsstatue hanseatischen Bürgersinns oder was ist Guerilla-Marketing und. Da haben wir noch einiges zu besprechen, aber vorher haben wir eine Musik, die Sie mitgebracht haben. Ich habe ja gesagt, Sie sind auch Radio-DJ in Clubs unterwegs. Haben Sie ein Fachgebiet eigentlich?
Ja, ich mache viel zu lateinamerikanischer, afrikanischer Musik, tropischer Musik im Allgemeinen. Das ist sozusagen seit vielen Jahren ein Steckenpferd, zu dem ich auch Sendungen mache.
Mhm. Aber jetzt haben Sie was ganz anderes mitgebracht.
Ja, ein Klassiker, ein Hamburg-Klassiker aus den frühen 90ern. Die Lassie Singers, eine Band aus Berlin, die damals eine Ode auf Hamburg geschrieben hat. Und so heißt das Lied auch, Hamburg.
Und du brauchst das, du sexy Anweisung.
Die Lassie Singers und Hamburg im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Ausgesucht von Christoph Twickel, Autor von Gentrifi Dingsbums, eine Stadt für alle. Christoph Twickel ist Hamburger und deswegen können Sie uns bestimmt erklären, was da für merkwürdige Gestalten oder Figuren rumgelaufen sind in diesem Song, den wir gerade gehört haben. Skianzüge am Hans-Albers-Platz und Sorgenbrecher. Was hat es mit Skianzügen am Hans-Albers-Platz auf sich?
Also der Sorgenbrecher ist eine Kneipe gewesen. Ich glaube, die gibt es immer noch am Hamburger Berg auf St. Pauli, wie man ja sagt. Und die Skianzüge am Hans-Albers-Platz sind die Prostituierten, die dort im Winter rumstehen. Damit die nicht so sich abfrieren, haben die immer Skianzüge an. Man hat ja immer gedacht, dass die Skianzüge am Hans-Albers-Platz, also die Prostitution, das Rotlichtviertel und so weiter, diesen Stadtteil St. Pauli vor der Gentrifizierung bewahrt. Mittlerweile stellen wir fest, das ist gar nicht mehr so der Fall. Die Mieten auf St. Pauli sind in den letzten 5 Jahren um fast 30% gestiegen. Und St. Pauli ist so ein Beispiel dafür, wie eben eine Stadt quasi sich nach und nach durchgentrifiziert.
Das heißt, dass die Prostitution da sozusagen auch
so eine
exotischen Reiz für Leute hat, die sich davon gar nicht abgeschreckt fühlen vom Rotlichtviertel.
Nein, das ist auch ein Aspekt dieser neuen Urbanisten, also der neuen Mittelschichten, die in die Stadt ziehen, dass sie in gewisser Weise den Thrill ganz gut finden, in so einer auch mal in so einem Viertel zu leben, in dem es noch so alte verrauchte Eckkneipen gibt und Prostituierte an der Ecke stehen. Also als ich nach St. Pauli zog, Ende der 80er, da waren meine Eltern noch ganz besorgt und mittlerweile würden die das da wahrscheinlich auch ganz super finden.
Ein Kristallisationspunkt der Konflikte in Hamburg ist das Gängeviertel. Und bevor Sie uns erzählen, was es damit genau auf sich hat, mit den Konflikten um dieses Gängeviertel, hören wir jetzt eine Passage aus Ihrem Buch Gentrifi-Dingsbums oder Eine Stadt für alle.
Wäre die Stadt ein Gebiss, dann wäre diese Ecke hier ihr überkronter Schneidezahn. Büropaläste in Glas und Stahl säumen die Straße, dazwischen Verwaltungsgebäude im klassischen norddeutschen Klinker. Die Firmenschilder verzeichnen internationale Versicherungs- und Immobilienmakler, Coaching- und IT-Finanzdienstleister, Rechtsanwaltskanzleien, Zeitarbeitsfirmen und Marketingagenturen. In den Erdgeschossen verkaufen Coffeeshops und Franchise-Gastronomien Bagels, Wraps, Kaffeelatte und Sushi to go. Jede Suppe ein Erlebnis, verspricht das Soup and Friends Stehrestaurant. Vor dem Unilever-Hochhaus klafft eine riesige Baugrube. Der kleine Park, der das denkmalgeschützte Hochhaus von 1963 ganz im Sinne der Nachkriegsmoderne mit gefälligem Abstandsgrün gerahmt hat, muss einem neuen Gebäude weichen. Die Fondsgesellschaft Union Investment will aus dem Klassiker ein Landmark Building machen, mit dem klangvollen Namen Emporio. Die Zukunft des Komplexes zeigt ein Videoclip im Internet. Exklusive Apartments verbinden Arbeiten, Wohnen und Freizeit in einem Gebäude, säuselt eine sonore Männerstimme, während die Kamera schwungvoll durch die virtuelle Architektur fährt. Vorbei an weißen Ledersofas, Flachbildschirmen und einem großzügigen Empfangstresen, durch Licht durchflutete Großraumbüros, über filigrane Freitreppen bis hinauf in den obersten Stock zur Sky Lounge Bar, wo computeranimierte Anzugträger eifrig Hände schütteln. Das Emporio, verspricht der Clip, ist auf dem Weg zur ersten Adresse für das Arbeiten in kreativer Atmosphäre und wird von einem von innerstädtischer quirliger Vitalität gekennzeichneten Platz den passenden Rahmen verleihen. In Wahrheit ist es in dieser Gegend so unbelebt wie in den meisten Innenstädten europäischer Metropolen. PKW-Kolonnen suchen ihren Weg in die Parkhäuser der nahegelegenen Shopping-Passagen. Ab und zu eilen Angestellte mit Coffee-to-go-Bechern vorbei. An jedem dritten Gebäude hängen Werbeplanen, die hochwertige Büroflächen mit Slogans wie »Hier spielt die Musik« oder »Arbeiten auf hohem Niveau« feilbieten. Nur eines der Banner fällt aus dem Rahmen. Es hängt an einem vor Jahren eingerüsteten Gründerzeit-Wohnhaus mit schmutziger Fassade. 10.000 Quadratmeter unsaniertes Wohn- und Arbeiterquartier, seit Jahren für sie leer. Ab 0 Euro den Quadratmeter, schon zu 80% kreativ belegt.
Kreativ belegt, genau. Das war eine Passage aus dem Buch Gentrifi Dingsbums oder Eine Stadt für alle von Christoph Twickel, mein Gast heute hier im Doppelkopf bei HR2 Kultur. Ja, das läuft alles ganz geschmiert, wie man in dieser Passage hört. Und dann gibt es plötzlich diesen Schandfleck. Und aus diesem Schandfleck ist das geworden, was Sie nennen Wunder in der Stadt der Tiefgaragen im Gängeviertel. Was ist da passiert?
Ja, das Gängeviertel ist eines der letzten Überbleibsel einer von Hafenarbeiter-Slums, die sich noch im 19. Jahrhundert quasi vom Hafen bis in die Innenstadt gezogen haben. Und diese Slums wurden dann peu à peu abgerissen nach dem Hafenarbeiterstreik, während der Nazizeit sehr viel, dann in den 50er Jahren, 60er Jahren. Und dieses letzte Zeugnis sozusagen des alten Hamburgs, dieses kleine Gängeviertel, 12 Gebäude, mitten in Premium 1A-Lage der Innenstadt, das sollte eben jetzt auch einem neuen Apartment- und Bürokomplex weichen und ist dann besetzt worden im August 2009 durch zunächst mal 200 Leute, viele davon tatsächlich Künstler im weitesten Sinne. Und die haben das geschafft, die Stimmung in der Stadt bezüglich dieses Areals komplett zu drehen, sodass sich die Stadt Hamburg gezwungen sah, dieses alte Gängeviertel dem Investor wieder abzukaufen, um es quasi als historisches Quartier zu bewahren. So.
Wie kam es zu diesem, Sie sagen, Stimmung umdrehen in der Stadt? Wie kommt es dazu, wenn man eigentlich hört, Hamburg eine eher gutbürgerlich geprägte Stadt und konservativ, gesetzestreu, eine Besetzung? Wie kann die solche Sympathien auf sich ziehen? Das waren keine klassischen Hausbesetzer mit schwarzen Klamotten und Anarcho-Emblem, oder?
Also das ist sicherlich ein Aspekt des Ganzen, dass die Leute, die dieses Gängeviertel besetzt haben, sozusagen ein Stück weit auch mit dem Image von Hamburg gespielt haben, was diese Stadt von sich in die Welt setzt, als kreative Stadt. hat was mit dem zu tun, worüber wir vorhin gesprochen haben. Die Stadt will sozusagen das Flair des Authentischen, der coolen Szenen und so weiter, der Kreativität ausstrahlen. Und diese Gängeviertelbesetzer haben das ein Stück weit ausgenutzt und versucht, für sich nutzbar zu machen, indem sie diese Häuser nicht, so wie man das früher vielleicht gemacht hätte, mit rotem Stern besetzt haben und schwarz vermummt, sondern gesagt haben, wir feiern dort einfach ein Fest, wir machen dort, wir bespielen das kulturell. Und ich glaube, während diese autonomen Besetzungen vielleicht wie üblich innerhalb von 24 Stunden geräumt werden, oder nicht nur vielleicht, sondern definitiv, war das eine Sache, mit der die Stadt schwer umgehen konnte. Man wollte eigentlich gar nicht so Bilder von in die Welt setzen von Polizisten, von Räumkommandos, die diese friedlichen, freundlichen Künstler aus den Gebäuden schleifen. Und das war ein Stück weit ein strategischer Schachzug, der sehr viel zu dem beigetragen hat, was ich eben meinte, dass da die Stimmung zugunsten des Gängeviertels umgeschlagen ist. Ein zweiter Aspekt ist ganz sicher, dass es aber auch in bürgerlichen Kreisen, bis weit in bürgerliche Kreise, Unbehagen gibt über diese Form der Stadtentwicklung, die eben auch tatsächlich ein Stück weit das historische Erbe einer Stadt vernichtet oder unsichtbar macht oder in einer Weise musealisiert, wo dann gar nicht mehr erkennbar ist, was das noch quasi mit der Stadt zu tun hat. Also die Städte werden sich ja immer ähnlicher und das Gängeviertel ist eben, jeder, der das besucht, sieht sofort ein, dass das irgendwie ein ganz zentrales Zeugnis der Baukultur, der sozialen Geschichte dieser Stadt ist.
Sie beschreiben das in Worten, die könnten fast Wort für Wort sozusagen auch zutreffen auf das, was im Herbst passiert ist und im Spätsommer passiert ist in Stuttgart, diese sehr, sehr heftigen Proteste, die eben auch von der Polizei zum Teil niedergeschlagen wurden, wo es dann eben diese unschönen Bilder gab, brave Bürger und Schülerinnen und Schüler sind Wasserwerfern ausgesetzt. Rund um dieses Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 hat sich dieser Protest dann dagegen organisiert. Da waren auch viele ausgewiesene konservative Leute dabei, lebenslängliche CDU-Wähler. Was passiert da? Wie würden Sie diese Proteste in Stuttgart zum Beispiel im Vergleich zu den Konflikten in Hamburg einordnen?
Also ich glaube, dass von der Sache her die Proteste in Stuttgart oder das, wogegen da protestiert wird, das ist ein ganz zentraler Punkt. Da wird ja so viel Geld verbuddelt, also auch wenn man, wenn die Schätzungen irgendwie zwischen 3 und 4 Milliarden liegen, weiß jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, das wird mindestens das Doppelte werden. Das heißt, es ist ein Riesengeschäft, was dort gemacht wird und das ist eben auch was ich in meinem Buch versuche zu beschreiben. Urbanisierung, die Entwicklung der Städte ist ein ganz zentraler Angriffspunkt für das Anlagekapital, ist sozusagen auch ein Motor aus der Krise rauszukommen. Und ich glaube, es gibt ein Unbehagen darüber, dass diese Großprojekte sozusagen durchgezogen werden, ohne tatsächlich die Frage zu stellen, inwieweit sie sinnvoll sind, inwieweit das Ergebnis überhaupt den Aufwand lohnt und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass in Stuttgart die Leute instinktiv gemerkt haben, da läuft was grundsätzlich schief, so wie das eben auch im Gängeviertel der Fall war. Also das macht sich dann vielleicht an den Bäumen fest oder an dem Bahnhofsgebäude, an dem alten. Aber ich glaube, dass der Punkt, um den es geht, dass der schon sehr zentral ist, dass man im Grunde genommen sagt, die Stadt soll eigentlich mehr Gemeinwesen sein und die Mittel, die eine Stadt hat, müssen verantwortungsvoll dafür eingesetzt werden, dass eine Stadt für alle möglich ist und die Stadt darf nicht einfach zum Portfolio für Investitionskapital werden. Und ich glaube, da gibt es schon eine sehr klare Verbindung zwischen diesen Protesten, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar ist.
Es gibt also eine neue Art von Konflikten, neue gesellschaftliche Phänomene vielleicht auch, und die bringen natürlich immer auch neue Begrifflichkeiten mit sich, Christoph Twickel. Und deswegen würde ich mit Ihnen gern so ein paar Begrifflichkeiten durchgehen, die in Ihrem Buch vorkommen, sozusagen das kleine ABC der Gentrifizierung. Bei A stößt man auf eine A-Gruppe. Was ist eine A-Gruppe? Aus alten Zeiten des Protestes und politischen Kämpfen kennen wir noch eine K-Gruppe, aber eine A-Gruppe ist was anderes, oder?
Naja, die sogenannten A-Gruppen sind in der Stadtsoziologie die Städte dann immer nicht wollen. Also die Armen, die Alten, die Ausländer und die Arbeitslosen, das sind die A-Gruppen, die Stadtteile angeblich zu Problemstadtteilen machen. Hat ja auch durchaus seine Aspekte. Das ist eben so, wenn eine Stadt sich immer mehr segregiert, also wenn die Lebensbereiche immer mehr zoniert werden in Gegenden für Besserverdienende und die etwas unattraktiven Großsiedlungen am Stadtrand, wo dann eben viele migrantische, ärmere Bewohner sich ballen, dann wird das eben problematisch. Das sind die A-Gruppen.
Mhm. A wie Ankermieter oder auch Frequenzbringer. Was ist das? Das ist, glaube ich, so ungefähr dasselbe, oder?
Der Frequenzbringer oder der Ankermieter, das ist auch so ein Begriff aus den 90er Jahren, glaube ich. Das hat was damit zu tun, das ist das, was ich versuche in dem Buch auch zu beschreiben. Ankermieter drückt sozusagen die Hoffnung von Stadt- oder Lokalpolitikern aus, dass doch große Geschäfte sozusagen die Stadt beleben und ein Stück weit die Stadtentwicklung bestimmen sollen. Also eine Einkaufszone, die ein bisschen heruntergekommen ist, dann möchte man dort eben einen Frequenzbringer haben, wie, ich sag mal, Mediamarkt oder IKEA oder sowas.
In Hamburg war es konkret der Fall IKEA, Hamburg, beschreiben Sie in Ihrem Buch ausführlich.
Genau. In Hamburg haben wir jetzt sozusagen den Fall, dass mitten in einem Wohngebiet ein riesiges IKEA-Kaufhaus rein soll, wo vorher eher ein so ein 70er-Jahre-Klotz mit ganz verschiedenen Funktionen drin war. Das heißt, das ist eigentlich der Rückzug der städtischen Politik aus der Stadtentwicklung, indem man sagt, wir wollen die Stadt gar nicht, wir können und wollen die Stadt nicht mehr aktiv gestalten durch soziale Einrichtungen, durch kleinteilige Planung, sondern wir überlassen die Stadt dem Frequenzbringer, den Ankermieter, der dann eben das Laufpublikum, was dort Geld ausgeben will, anzieht und darüber dann sowas wie einen ökonomischen Boom schafft.
Hm. Einen schönen Begriff fand ich auch, den ich auch nicht kannte, stumme Gebote. Was sind in einer Stadt stumme Gebote?
Ja, das beschreibe ich so ein bisschen am Potsdamer Platz. Da gibt es Untersuchungen darüber, warum eigentlich der Potsdamer Platz oder die verschiedenen Plätze rund um den Potsdamer Platz in Berlin, dieses riesige Areal, die ja im Grunde genommen öffentlich sind, warum die von bestimmten Klientelen, also von diesen A-Gruppen, arme, alte Ausländer, Arbeitslose, so gar nicht frequentiert werden. Und Pierre Bourdieu, französischer Philosoph, hat dafür diesen Begriff der stummen Gebote geprägt. Architektur, Bodenbelag etc. sind alles Mittel, um Leuten klarzumachen, hier gehörst du hin oder hier gehörst du nicht hin. Das hat was mit sozialem Status und so weiter zu tun. Das hat was damit zu tun, wie sind die Sitzgelegenheiten.
Also das beispielsweise ganz klassisches Beispiel, dass aus einer Parkbank solche Sitzschalen gemacht werden.
Ja, also
auf einer Bank kann man liegen, auf einer Sitzschale kann man nicht liegen.
Oder dass eben an Skulpturen, die dann eben gerne von jugendlichen Skateboardfahrern benutzt werden, dass man da so Skate-Stopper, also so Nupsis anbringt. Oder überhaupt, gibt es Sitzgelegenheiten auf einem Platz? Wie hell ist der erleuchtet? Gibt es dort Ecken, in denen man sich gemütlich versammeln kann oder nicht? Das sind alles Gestaltungsmerkmale, die dann eben sagen, im Falle Potsdamer Platz, diese Plätze sind so gestaltet, dass sie eher zum Durchflanieren für Leute, die auf dem Weg zum Shoppen sind, und eben nicht für Leute, die sich dort länger aufhalten und versammeln.
All diese Dinge erfährt man in Ihrem Buch, Christoph Twickel, und auch was die Freiheitsstatue hanseatischen Bürgersinns ist, darüber reden wir gleich jetzt, aber noch eine Musik, die auch viel mit Ihrem Buch zu tun hat.
Fanny van Dunn, der hat ein schönes Lied geschrieben mit dem Titel Kapitalismus, und da ist die Zeile drin, ich möchte den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Fanny van Dunn im Doppelkopf auf HR2 Kultur, ausgesucht von Christoph Twickel, Autor von Gentrifi Dingsbums oder Eine Stadt für alle. Was hat dieser Song mit Ihrem Buch zu tun und mit den Konflikten in Hamburg, Herr Twickel?
Ach, der Song ist in einem Bild in dem Buch vertreten. Das ist ein Bild, ein Foto aus dem Gängeviertel. Dort gibt es oder gab es, muss man sagen, ein Gemälde, auf dem dieser Songtitel drauf stand: Ich will den Kapitalismus lieben, doch ich schaffe es einfach nicht. So ein bisschen als auch Motto der Besetzer, die ja, viele von denen kommen ja gar nicht aus einem politischen Milieu, sondern sind tatsächlich Künstler, die vielleicht mal versucht haben, den Kapitalismus zu lieben und es dann nicht geschafft haben.
Genau. Das Gängeviertel, haben wir gehört, war ein Konfliktfeld in diesen Prozessen der Gentrifizierung in Hamburg. Ein anderes Symbol ist die Freiheitsstatue hanseatischen Bürgersinns. Was ist das für eine Freiheitsstatue?
Ich glaube, das ist ein Zitat aus dem Spiegel, ne? Der hat.
Ich habe es in Ihrem Buch gefunden.
Ja, ja, aber ich habe dort den Spiegel zitiert, der 2006 in einem großen Artikel die Elbphilharmonie als Freiheitsstatue hanseatischen Bürgersinns beschrieben hat. Die Elbphilharmonie ist ja vorgestellt worden als sozusagen ein Leuchtturmprojekt, was die Bürger selber finanzieren sollten. Mittlerweile ist es. Kostet das Ding 323 Millionen Euro, die vom Steuerzahler finanziert werden. Und man denkt immer, dort soll ein Kulturtempel gebaut werden, der über die Stadt hinausstrahlt. Und in meinem Buch formuliere ich das eigentlich mit so, wie das unser ehemaliger Bürgermeister Udo von Beust auch formuliert hat. Der hat nämlich mal gesagt, die Elbphilharmonie ist im Grunde genommen ein Bekenntnis der Stadt zur Entwicklung der Hafen City. Und dieses Bekenntnis der Stadt zur Entwicklung der Hafen City sorgt für das nötige Zutrauen der privaten Investoren. Also von wegen Kulturtempel, eigentlich ist das eine Aufopferung. Man setzt quasi ein Riesensymbol in die Stadt, was das Signal nach außen setzt. Guckt mal Leute, guckt Investoren, wir opfern uns auf dafür, dass hier ein neuer Business-Distrikt entsteht. Das heißt, wenn ihr überlegt, wo investiert ihr, London, New York, Tokio, Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg, dann nehmt doch Hamburg. Wir meinen es wirklich ernst. Also das ist in der Kurzfassung so ein bisschen, glaube ich, das, was hinter diesen Landmark-Projects steckt, die sich ja jede Stadt heute ans Bein bindet.
Eins der letzten Kapitel Ihres Buches heißt, Gentrifizierung ist Klassenkampf von oben. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit gehört, das sind neue Protestformen, da engagieren sich auch neue Akteure, auch konservative Menschen. Wie passt dazu der altmodische Begriff vom Klassenkampf?
Ach, das habe ich natürlich so ein bisschen polemisch zugespitzt, aber ich glaube schon, dass das dazu passt. Also ich wollte im Grunde genommen mal was dagegen sagen, was die landläufige Auffassung von Gentrifizierung ist, wo es immer heißt, naja, eigentlich ist das doch ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Es gibt diese Leute, die haben das Geld und es gibt das Angebot. Also ist es ein Prozess, für den doch eigentlich keiner was kann. Ich sage dagegen, es ist Klassenkampf von oben, weil die Städte ganz bewusst Gentrifizierungsprozesse anstoßen und ganz bewusst sozusagen ausrufen und weil es eigentlich zum Pauschalmittel zur Stadtentwicklung geworden ist. Also auch die sogenannten Problemstadtteile, in denen sich die sogenannten Armen, die vier A's ballen, sollen jetzt gentrifiziert werden, damit sich das dort was verändert, was eigentlich so viel heißt wie nicht die Armut ist das Problem, sondern die Armen sind das Problem, die müssen weg. Deshalb sage ich, es ist Klassenkampf von oben.
Und dagegen hat sich Widerstand entwickelt an vielen verschiedenen Punkten innerhalb der Stadt Hamburg oder eben, anderes Beispiel, eben die Kämpfe in Stuttgart rund um Stuttgart 21. In Hamburg gab es dann eine Initiative, an der Sie auch beteiligt waren, Not in Our Name, eine Stadt ist keine Marke. Was hat es damit auf sich?
Not in Our Name, Marke Hamburg, das war der Versuch, also das ist ein Manifest, das ich mit anderen Leuten zusammen geschrieben habe, was die Antwort sein sollte auf den Umstand, dass gerade in Hamburg auch die kreative Szene immer mehr zum Aushängeschild werden soll für das offizielle Stadtmarketing. Und wir haben einfach versucht zu sagen, wir mögen das Produkt, für das wir da als Statisten werben sollen, mögen wir nicht. Wir wollen angesichts dieser Stadtentwicklung die soziale Frage stellen. Not in our name, Marke Hamburg, heißt so viel wie, wir stehen nicht für dieses Hamburg, was ihr entwickelt. Das ist eine sehr populäre Aussage geworden in Hamburg. Das haben 5.500 Menschen unterzeichnet und eben darunter auch diese ganzen Aushängeschilder der Hamburger Kultur. Daniel Richter, Jan Delay, Fettes Brot, Deichkind etc.
Not in our name. Gentrifi-Dingsbums oder eine Stadt für alle heißt das Buch von Christoph Twickel. Sehr informativ. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Twickel. Eine letzte Musik haben Sie ausgesucht.
Ja, ein Stück von den Türen einer Band aus Berlin, das heißt In die Stadt, und das erklärt uns auch so ein bisschen, warum die großen Städte für junge Menschen so attraktiv sind heutzutage.
Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter, hier kommen die Türen.
Borken, Bad Tönhausen, Eberswalde.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.